damn time.
Und so wird die Agency des Objekts selbst thematisiert und aufgezeigt. Die technische Maschine nicht einfach ein gehorsames Werkzeug, sondern die singuläre Stimme in einem polyphonen Chor umwandeln.
Ich möchte in meinem Vortrag oder Input vor allem die Frage nach der Rolle von Technologien und technischen Objekten in der institutionellen Analyse nochmal in den Fokus rücken. Jetzt haben wir schon fast zwei volle Tage über konkrete Praktiken in Saint-Alban und Laborde und bei Deligny geredet, und immer wieder sind in diesen Erzählungen und in diesen konkreten Praktiken eine ganze Reihe an mehr oder weniger technischen Objekten aufgetaucht. Die Druckerpressen, die verwendet worden sind für gefälschte Rationsmarken und Dokumente, die künstlerischen und handwerklichen Objekte und ihr Tauschwert, die Schreibmaschinen, Wandzeitungen, selbstverwalteten Radios, das kollektive Herstellen von Fahrrädern, aber auch Zwangsjacken, Pharmazeutika und natürlich die spezifischen Architekturen der Gebäude, die Anordnung der Räume, die Dinge, die wir brauchen, um durch die Tür gehen zu können, die Karten der Kinder und der Bewegungen der Kinder und viele Objekte mehr. In den Texten von Toscaillès und den anderen findet sich trotz dieser Präsenz dieser Objekte und Technologien, soweit ich es bis jetzt überblicken kann, keine wirkliche systematische kritische Analyse der Frage der Technik oder der Rolle dieser Technologien. Weder als zentraler Teil der Unterdrückungsmaschinerien faschistischer und kapitalistischer Gesellschaften, beziehungsweise als zentraler Teil dessen, was wir auch gestern schon als Psychopolitik diskutiert haben, noch als Teil von widerständigen Kämpfen oder dem Aufbau alternativer Strukturen, wie eben den Institutionen, mit denen wir uns hier beschäftigen. Zwar gibt es immer wieder Polemiken gegen die technokratischen Entwicklungen, aber die technischen Apparaturen, Objekte selbst, spielen keine richtig aktive oder größere Rolle. Und das ist durchaus für mich eigentlich recht überraschend, weil gerade diese medizinischen Räume hochtechnologisierte Räume sind, damals wie heute natürlich auch. Und deswegen will ich jetzt versuchen, die Frage zu stellen, was passiert, wenn wir diese Objekte in den Fokus rücken. Ich denke, dass bei Gattari eine gewisse Ausnahme ist. Er hat, die Objekte kommen vor, und er hat aber auch eine gewisse Theorie über die Technik. Und auch wenn er selber auch sehr, sehr wenig über Psychopharmaka, Elektroschocks und so weiter und andere therapeutische Technologien schreibt, ist sein Werk doch mit der Beschäftigung von Maschinen, konkreten wie abstrakten, gesellschaftlichen, aber eben auch technischen, durchsetzt und daher vielleicht eine Hilfe, um ein bisschen mehr über das nachzudenken. Der Input ist also mehr der Versuch, diese Diskussion anzustoßen, dass wir diese ganzen Beispiele, die wir schon durchdiskutiert haben, vielleicht auch nochmal neu durchdenken, wenn wir die Rolle der Objekte mehr in den Fokus rücken. Und dafür möchte ich vor allem aus den Frühschriften von Gattari ein paar Beispiele und Begriffe reinbringen, mit denen wir das vielleicht versuchen können zu tun. Technologien der sozialen Beziehungen. In The Vertigo of Immanence, dem letzten Interview von Felix Gattari, gegeben an John Johnston kurz vor Gattaris Tod im Juni 1992, wird er nach den Zusammenhängen und Überschneidungen seiner politischen und theoretischen Arbeit mit der Arbeit in Laborde gefragt. Nachdem er zunächst betont, dass es immer eine Art von Rift gegeben hätte zwischen diesen Bereichen, also die keinesfalls als homogene Bereiche verstanden werden dürfen, betont er, dennoch schließlich, und ich zitiere, "It is evident that my acquaintance with psychosis in the context of Laborde has called into question traditional psychoanalytic practice modeled in the schools of psychoanalysis. Besides, my social practice in groups, when I was young, in youth groups or in movements on the extreme left, gave me a sort of technology of social relations, not without relation to what I was doing at Laborde. Im Folgenden möchte ich nun nach diesen Technologien der sozialen Beziehung oder sozialen Relationen fragen, von denen Gattari spricht. Dabei ist natürlich völlig klar, dass es hier nicht einfach um Technologien oder technische Artefakte geht, wenn er von Technologien der sozialen Beziehung redet. Ich möchte dennoch versuchen zu argumentieren, dass Technologien in der institutionellen Analyse gleichermaßen wie in den politischen Projekten von Gattari eine zentrale Rolle spielen. Wir haben ja auch gestern schon länger über die Objekte, die Beziehungen schaffen, geredet, vor allem mit den Kunstobjekten, und ich sehe da durchaus eine gewisse Überschneidung. Es ist eine Vielzahl an ganz konkreten Begegnungen mit konkreten Technologien und technischen Objekten, die ich in der Folge ein bisschen näher beleuchten möchte, um sozusagen zu zeigen, wie sich diese Idee ganz am Ende seines Lebens der Technologien der sozialen Beziehungen entwickelt. Zunächst möchte ich kurz auf Gattaris Begriff der Gruppe eingehen, weil das relativ wichtig ist, um diese Frage der sozialen Beziehungen nochmal zu beleuchten, und dann drei konkrete Begegnungen oder Kontexte von Begegnungen näher beschreiben. Diese drei Kontexte oder diese drei Begegnungen deutet Gattari auch in diesem Zitat schon selber an, wenn er von seiner Aktivität in Jugendgruppen redet, seiner Arbeit in Laborde und der politischen Arbeit in der autonomen und militanten Linken in den 80er Jahren und natürlich nicht nur in den 80er. Die Subjektgruppen als Äußerungsgefüge oder wie organisiert man eine Institution? Eine der zentralen Fragen für Gattari quer durch seine Schriften und sein Leben ist die Frage nach der politischen Organisation. Dabei geht es ihm um die Möglichkeit von Kollektivität und kollektivem revolutionären Handeln, ohne diese Kollektivität selbst zu fetischisieren oder als totalitäre und hierarchische Struktur zu fixieren. In dem wohl wichtigsten Text seiner frühen Schriften, das ist auch gestern schon erwähnt worden, Maschine und Struktur, formuliert Gattari ganz direkt sein frühes Konzept der Maschine als einen Einschnitt gegen die starre Struktur. Die Maschine ist dabei eine Form der revolutionären Organisation jenseits von Parteikader und hierarchischen Strukturen. Gattari, ich zitiere, das Problem der revolutionären Organisation ist im Grunde das der Einrichtung einer institutionellen Maschine, die sich durch eine besondere Axiomatik und eine besondere Praxis auszeichnet. Zitat Ende. Was solch eine besondere Praxis ausmacht, wird, denke ich, umso deutlicher, wenn man Gattaris Begriff der Gruppe etwas näher betrachtet, wie er ihn in den Texten jener frühen Jahre, eben genau jenen Jahren, wo er einerseits von revolutionären Jugendorganisationen beeinflusst ist, aber seine Arbeit in Laborde tatsächlich beginnt und die ersten 10 Jahre dort arbeitet und sich der Mai 68 auch schon ankündigt in den vielen Vorgruppen und 22. März und so weiter. Gattari unterscheidet in diesen Jahren zwischen zwei verschiedenen Arten der Gruppe, der unterworfenen Gruppe, Gruppen also, die ihre Logik oder ihr Gesetz, wie Gattari sagt, von außen beziehen, und den Subjektgruppen, Gruppen, die sich ihr Gesetz selbst geben, Aussagesubjekte werden. Gattaris Subjektgruppen beschreiben keine hierarchischen und fixen Gruppierungen, keine Gruppe, die verlangt, dass sich alle einer totalitären Identität unterordnen, sondern vielmehr geht es um heterogene, vielschichtige und komplexe Kollektivitäten, die schon beim vermeintlichen Individuum ansetzen, also vor allem in der Kritik und Destruktion aller identitären Tendenzen, sei es zur Überhöhung eines Individuums oder einer hierarchischen Gruppe, dienen. Immer sind es komplexe Gruppuskeln, wie Gattari sagt, selbst in einem Individuum, a Gruppuskel for everyone, wie er schreibt. Die unterworfenen Gruppen hingegen seien, so Gattari, jene Gruppen, die sich als homogene Einheit fassen lassen. Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen ist also nicht nur eine Frage des Selbstverständnisses, der eigenen Hierarchisierung und Komplexität, sondern auch immer eine Beziehung zu einem Außen und die Frage der Selbstbestimmtheit. Die Unterscheidung ist aber dabei natürlich keine absolute oder einfache Dichotomie. Das gibt Gattari selbst zu bedenken. Es geht vielmehr um die Unterscheidung zwischen zwei Polen, wenn man so will. Zitat Gattari, jede Gruppe oszilliert tendenziell zwischen zwei Positionen, der einer Subjektivität mit der Bestimmung das Wort zu ergreifen und der einer durch die Gesellschaft unendlich entfremdeten Subjektivität. Zitat Ende. Eine Subjektgruppe stellt sich und ihre Struktur folglich ständig selbst in Frage, kritisiert und reflektiert die eigenen Prozesse, versteht sich als heterogen und prekär und weiß um ihre eigene Endlichkeit Bescheid. Fetischisiert sich also als Gruppe nicht selbst, Die Subjektgruppe darf demnach, wie Guattari betont, keinesfalls zum reinen Selbstzweck werden. Und bezogen auf den Kontext der institutionellen Analyse heißt das zum Beispiel, dass die Arbeit an der Öffnung der Institution die Institution selbst also nicht zur zentralen Motivation oder Aufgabe werden darf, also dem Weiterführen der Institution um jeden Preis. Es muss auch möglich sein, die Gruppe aufzulösen, das Experiment zu beenden, wenn es nicht mehr im Interesse der Beteiligten wäre. Die beiden Arten der Gruppe können auch als eine Auseinandersetzung mit der Organisation einer Institution und den Tendenzen der Institutionalisierung gelesen werden, wie Deleuze in seinem Vorwort zu den Frühschriften betont, Zitat, im Grunde handelt es sich weniger um zwei Arten von Gruppen, als vielmehr um zwei Seiten der Institution. Zentral an Guattaris Überlegungen zur Gruppe sind Subjektivierungsprozesse und die Frage des Sprechenkönnens. Schon in seiner therapeutischen Praxis spielt das Spracheergreifen eine essentielle Rolle in den Gruppensitzungen und auch in der institutionellen Pädagogik ist die Bildung einer Gruppe eng mit dem Schreiben und zur Sprache bringen verbunden. Die Bildung einer Subjektgruppe ist auch und vor allem die Suche nach einer neuen Sprache, einer Ausdrucksmöglichkeit, nicht jedoch im vermeintlichen authentischen Selbstausdruck, sondern im Kreieren einer Aussage, die nicht schon in vorgefertigte Grammatiken und Ordnungen des Verstehbaren eingegliedert ist und letztlich selbst die herrschenden Ordnungen des Sagbaren und Verstehbaren ins Wanken bringt oder zumindest ins Stottern. Und wie wir gestern diskutiert haben, geht es dabei keinesfalls um rein sprachliche Aussagen, es geht um assignifikante Rhythmen, um Resonanzen, um körperliche Ausdrücke genauso. Und hierbei spielen Technologien und technische Objekte eine entscheidende Rolle. Die Gruppen, die Gefüge, die institutionellen Maschinen sind eben nicht nur Assoziationen von Menschen, sondern auch eine ganze Reihe an anderen Akteurinnen hat Teil daran. Die Hühner und ihr Gang, wie wir gestern diskutiert haben, die Architekturen und Affektgefüge, Begriffe, Überzeugungen und Konzepte und eben eine Reihe an technischen Objekten ist immer mit dabei. Begegnung 1. Das technische Objekt in der Gruppe, die Druckerpresse. Wenn Guattari in dem eingangs gebrachten Zitat aus seinem letzten Interview von Jugendgruppen spricht, von denen er unter anderem die Technologien der sozialen Relation gelernt hat, meint er damit die verschiedenen kommunistischen Organisationen, an denen er bereits Ende der 40er Jahre teilhatte, aber natürlich insbesondere die Jugendherbergsbewegung. Eine der prägenden Figuren der Jugendherbergsbewegung, vor allem für den jungen Guattari war dabei Fernand Ury, der Bruder von Jean Ury und auch derjenige, der die beiden einander vorgestellt hat. Fernand Ury war in der radikalen Pädagogikbewegung aktiv und vertrat einen von Célestin Freinet inspirierten pädagogischen Ansatz, der sehr stark auf die Selbstartikulation der SchülerInnen fokussiert war. Als prominenter Vertreter der Strömung der institutionellen Pädagogik waren die Jugendhostels von Ury ähnlich den Schulen von Freinet organisiert. Und ein zentraler Grundpfeiler dieser Schulen war das, was Freinet die Mediationsobjekte nannte. Und das bekannteste und weit verbreiteteste Beispiel eines solchen Mediationsobjekts in den Schulen ist die Druckmaschine, um die sich darum herum bildende Kollektivität. Die Schülerinnen in Freinet-Schulen hatten unter anderem die Aufgabe, ein Zeitungsjournal und auch die Schulbücher selbst zu gestalten, mussten selbstorganisiert Aufgaben verteilen, recherchieren, die eigene Schule und Arbeit reflektieren und das Journal auch selbst setzen und drucken. Die eigens für die Freinet-Schulen konstruierten kleinen portablen Druckmaschinen waren daher nicht nur ein Objekt des Schulunterrichts, sondern technische Grundlage eines durchaus erfolgreichen und weit verbreiteten radikalpädagogischen Konzepts. Auch wenn die Druckerei und der Prozess der Zeitschriftenerstellung immer zentral blieb in diesen Freinet-Schulen, sind nach und nach natürlich auch neuere Medientechnologien als Mediationsobjekte eingeführt worden, Radio, Aufnahmegeräte, Film. Entscheidend blieb aber immer die Frage, wie sie eingesetzt werden. Freinet selbst schreibt in einem Text zur Frage der Technologie aus den späten 1960er Jahren, dass es nicht einfach darum gehen kann, den SchülerInnen immer die neuesten Technologien als schon fertige Produkte vorzusetzen und immer nur die neuesten Technologien zu verwenden. Die Druckmaschine als quasi veraltete, mehr oder weniger veraltete, ältere Technologie wäre auch im Zeitalter, wie er schreibt, der Großtechnologien immer noch relevant, weil es um ein schrittweises Erlernen und Beherrschen von Technologien geht, zunächst die einfachen und dann die komplexen Maschinen. Ziel der Freinet-Pädagogik ist die Selbstständigkeit der einzelnen SchülerInnen zu befördern. Das Schreiben spielt dabei eine zentrale Rolle, sowohl um Eigenes zu formulieren und zu bearbeiten, eine Position einzunehmen, aber vor allem als kollektiver Prozess. Darüber hinaus eröffnet sich natürlich eine weitere kollektive Ebene im gemeinsamen Drucken und Setzen des Geschriebenen. In einem Schlüsseltext, den Fernand Ury gemeinsam mit dem Psychoanalytiker Aida Vasquez verfasste und der als eine Art Manifest der institutionellen Pädagogik gesehen werden kann, wird die Kollektivität, das Erlernen der Sprache, aber auch das Auflösen der Dichotomie von Hand- und Kopfarbeit, was für Freinet auch sehr wichtig war, hervorgehoben. Ich zitiere: "Furthermore, the expression, the activity and the success are both individual and communal. And this fact obviously affects the relationship between the children taking part. Lastly, the method combats and then removes the dichotomy between manual and intellectual activity, between thought and action fostered by the school and society." Durch die Teilnahme an pädagogischen Projekten von Fernand Ury verstand Gattery also schon früh die politische Relevanz solcher kollektiven Prozesse. Dass dabei das technische Objekt der Druckerpresse nicht bloß ein Werkzeug, sondern selbst zentraler Teil dieser Gruppenprozesse ist, konnte Gattery hier auch schon erkennen. Das gemeinsame Arbeiten an der Druckerpresse erfordert Koordination, aber vor allem auch Kollektivität, und schon Fernand Ury und Vasquez geben sich überzeugt, dass es eine Gruppe benötigt, um diese Druckerpresse zu betätigen. Es ist daher kein Zufall, dass die Druckerpressen und ähnliche Geräte auch in Saint-Albin und Labord eingesetzt wurden und neben vielen anderen Kursen und Tätigkeiten die Hand- und Kopfarbeit vermischen sollen, aber auch kollektiven Ausdruck befördern. Wir haben gestern ja auch schon über die Produkte der künstlerischen Werkstätten geredet und die dabei erzeugten Objekte sozusagen die Beziehung schaffen. Und die Relevanz dieser Formen, dieser künstlerischen Objekte, zeigt sich ja auch nicht zuletzt in dem bekanntesten Foto von Tosca Jazz, wo er das Schiff in die Höhe hält von Auguste Forestier und damit auch in den Fokus rückt, wie wichtig die Objekte selbst sind für diesen ganzen Prozess. Wie die Druckmaschinen Subjektgruppen erzeugen sollen, eine Kollektivität rund um das Objekt erzeugt wird, so gibt es auch eine Reihe an weiteren Objekten und Technologien, die die Organisation der ganzen Institution dynamisieren und thematisieren sollen. Jean Ry benennt in einem Interview einige wichtige Errungenschaften und zentrale Grundsätze von Labord wie folgt, ich zitiere: "Durchlässigkeit der Räume, Bewegungsfreiheit, Kritik von Rollen und Qualifikation in der Arbeit, Plastizität der Institutionen, Notwendigkeit eines therapeutischen Krankenclubs." Ich werde nicht im Detail auf all diese Punkte eingehen und wo da überall Objekte wichtig sind. Ich möchte zwei Methoden kurz, ganz kursorisch herausgreifen. Eine zentrale Methode, um die Umverteilung der Aufgaben zu organisieren in Labord, ist das, was unter dem Gitter bekannt wurde, also ein monatlich festgelegter Plan, der täglich aktualisiert wurde und der vorgab, wer welche Aufgabenbereiche übernimmt und helfen soll, die, wie Gattery sagt, nahezu religiöse Hierarchie zwischen Ärztinnen, PflegerInnen und sonstigen Personal und natürlich den PatientInnen zu überwinden. Die Organisation der Institution hat aber als zweites Beispiel auch ganz direkt Einfluss auf die Architektur der Institution. Offene Räume, Diskussionen über die Offenheit der Küche zum Beispiel, wie sie in François Pains Film zu Labord sehr prominent vorkommt, aber auch die Arbeiten im Serfi um über Neubau der Kliniken, Ort der Klinik, Gestaltung der Klinik und so weiter. Die Architektur der Institution, die Gestaltung der Räume und Wege, das Öffnen der individuellen Zellen und das Erzeugen eines kollektiven Raums waren durchaus auch zentrale Fragen in der Organisation der Institution und Fragen, die, wie wir auch schon gehört haben, in die alle Beteiligten, auch Patientinnen eingebunden waren, die den Bau der Krankenhäuser teilweise und der Institutionen und der Gärten und so weiter selbst ja mit gestaltet haben. Es ist vielleicht aber auch kein Zufall, dass die zentralen Beispiele, über die wir vor allem gestern und heute reden, nicht frisch gebaute Neubauten sind, sondern Aneignungen von alten Architekturen, die aufgebrochen und umgestaltet werden und erweitert natürlich auch. Zumeist dabei herrschaftliche Architekturen, die aber einem völlig neuen Zweck und einer neuen Begehrens- und Affektkonstellation zugeführt werden. von der Architektur der Institution zur internen Organisation und der Kollektivität beim Drucken und anderen Gruppenaktivitäten. Immer wieder geht es also um die kollektiven Prozesse, die diese Technologien der sozialen Beziehungen befördern sollen oder überhaupt organisieren. Begegnung 2, das gemeinsame Zuhören oder das technische Objekt in der Analyse. Gatteri hat in seinen Texten zur institutionellen Analyse zumeist organisatorische, theoretische und vor allem politische Aspekte, betont jedoch erstaunlich wenig über seine direkte analytische Praxis geschrieben. Eine spannende Ausnahme hierzu ist der einzige Fallbericht, den Gatteri veröffentlichte, nämlich seine 1956 erstmals publizierten Text Monographie über R.A. R.A., so die Initialen, mit denen Gatteri diesen Patienten in seinem Text benennt, war ein langjähriger Patient in Le Bord, der die meiste Zeit, so Gatteris Beschreibung, sehr abgeschirmt lebte, sich in sein Zimmer zurückgezogen hatte und den sozialen Kontakt auf ein notwendiges Minimum reduzierte. Mitte der 1950er Jahre übernimmt Gatteri R.A. und schon recht bald gelingt es ihm, so zumindest beschreibt er es selber, einen gewissen Draht zu diesem aufzubauen und beschreibt in dem Bericht vor allem zwei Maßnahmen, mit denen ihm dieser Kontakt gelungen sein soll. Zwei Maßnahmen, um die Verhaltensmuster von R.A. zu verändern und einen gewissen Austausch in Gang zu setzen. Und beide Maßnahmen haben mit technischen Maschinen zu tun. Die erste von Gatteri beschriebene Praktik dreht sich um das Einbinden einer technischen Maschine in die klassische psychoanalytische Gesprächssituation, nämlich dem Einführen eines Tonbandgeräts. Um, wie Gatteri beschreibt, eine Übertragung zu vermeiden, soll die Hinzunahme des Tonbandgeräts zu Gatteris Worte einer Art Objektivierung der Situation führen. Gatteri schaltet das Gerät immer dann an, wenn er den Eindruck hat, dass der Dialog in eine Sackgasse führt oder blockiert sei. Das Tonbandgerät erhält durch das Eindringen in die eigentlich vertrauliche Zwei-Personen-Situation einen ganz eigenen Status, wie Gatteri schreibt, Zitat, es war, als wäre ein Dritter im Raum. Das gemeinsame Anhören der Tonbänder löst starke Reaktionen bei R.A. aus, so wurde dieser wütend bis verstört, teilweise weil es ihm auch nicht gelang, die eigene Stimme wiederzuerkennen, teilweise weil er von seinen eigenen Aussagen überrascht war. Wir können vielleicht diese Szenen des gemeinsamen Nachhörens der Aufnahme auch als einen Prozess des poetischen Zuhörens, von dem wir auch gestern schon gehört haben, verstehen. Ein aktives Zuhören, ein eingreifendes Zuhören, eine Collage an Gesprächsfragmenten der Sitzung, um das Gesprochene wieder aufzugreifen oder auch genau um es loszuwerden. Da er A. sich selbst des Öfteren als Maschine wahrnahm, wie Gatteri beschreibt, war die Hinzunahme einer weiteren Maschine oftmals auch direktes Gesprächsthema. Zum Beispiel, wenn er A. in einer Sitzung sagt, Zitat, aus meinem Hirn sollte man ein Radio machen, Zitat Ende. Das Tonbandgerät wurde schließlich, nach einiger Zeit, nicht mehr verwendet, da die Funktion, wie Gatteri beschreibt, in die Gesprächssituation integriert worden war. Zitat Gatteri, grob gesagt spielte ich die Rolle des Tonbandes oder des Spiegels, aber in einer menschlichen Weise. Diese Endautomatisierung korrelierte mit der Tatsache, dass er selbst die Maschine war, die das zwischen uns zirkulierende Sprechen aufnahm. Zitat Ende. Statt des Tonbandgeräts wurde eine andere Maschine von Gatteri ins Spiel gebracht und diese sollte über die weitere Zeit der Behandlung Verwendung finden. Das Tonbandgerät wurde durch eine Schreibmaschine ersetzt, eine technische Maschine durch eine andere. Diese jedoch wesentlich selbstverwalteter eingesetzt, denn R.A. war selbst der, der die Schreibmaschine zur Verfügung hatte. Gatteri begann, nachdem er das Tonbandgerät nicht mehr einsetzte, während der Analyse Notizen in ein Heft einzutragen und R.A. dieses Heft selbst zur Übersicht und Erweiterung zu überlassen. R.A. ergänzte die Notizen und bald, so notiert Gatteri, war R.A., Zitat, so weit, dass er an meiner Stelle schrieb. R.A. kopierte schließlich die handverfassten Notizen aus den Analyseheften, erweiterte sie und sie wurden, wie Gatteri sagt, sein Text. Als nächsten Schritt schlug Gatteri R.A. vor, ein Buch abzuschreiben. Dafür sollte R.A. die Schreibmaschine verwenden und das abzuschreibende Buch ist nicht zufällig gewählt, sondern war Das Schloss von Kafka, weil Gatteri meinte, dass R.A. ihn an den Protagonisten erinnerte. Und, so notiert Gatteri, R.A. fühlt sich tatsächlich von dem Buch angesprochen und hat es abgetippt und schließlich begann er selbst Texte zu verfassen, ein Tagebuch zu schreiben und Guattari beendet seinen medizinischen Bericht mit dem Satz, jetzt schreibt er weiter Tag für Tag und bringt mir seine direkt in die Maschine getippten Texte. Neben den konkreten technischen Maschinen spielt aber auch das Bild der Maschine in dieser Analysesituation eine wichtige Rolle. So beschreibt er A. sich an einer Stelle zum Beispiel, Zitat, als wäre ich eine lebendige und zugleich tote Dampfmaschine, die von Zeit zu Zeit mit ihrem Dampf leise Töne von sich gibt. Er A. beschreibt aber auch, wie eine gewisse Abscheu, ja sogar Angst vor bestimmten Maschinen und Elektrizität entwickelt. Zitat, habe gerade mein Heft weggeräumt und das Licht, vor dem ich mich fürchte, ausgeschaltet. Und die weiße Maschine neben dem Tisch, das ganze Zeug ist nämlich aus Draht, Konfusion. Kurz, ich weiß nicht, ich fürchte mich jetzt vor allem Möglichen, ich habe Angst vor Elektrizität. Es scheint mir gerade hier angebracht zu sein, darauf hinzuweisen, dass er mehrfach über die Behandlung mit Elektroschocks klagt, diesen auch mehrfach die Schuld an seinem Zustand gibt, Guattari jedoch in seinem Bericht darauf nicht eingeht, nur auf die beiden erwähnten Maschinen sich konzentriert und andere technische Maschinen, die offensichtlich auch wichtig sind, aus seiner Erzählung weglässt. Es zeigt sich im Fallbericht aber auch aus der Auswahl, aus den Tagebuchtexten, die Guattari als Appendix an diesen Bericht anhängt, wie wichtig Guattari selbst die technischen Maschinen oder das Auftauchen dieser Maschinen sieht und wie sehr er selbst auch immer wieder darüber nachdenkt. Noch Jahre später in einem Interview sagt er, ich habe in Labor die Analyse eines Schizos mit einem Tonbandgerät gemacht und weist auch immer wieder auf das hin, wie wichtig und lehrreich diese Begegnung für ihn war. Andererseits ist der Einsatz der Objekte selbst höchst interessant, für mich zumindest, da die technischen Maschinen vor allem dabei helfen, die eingefahrene Gesprächssituation aufzubrechen und durch Repetition der Gespräche durch das Aufnahmegerät eine Verdoppelung, die zumindest manchmal auch einen Ausbruch aus der festgefahrenen Situation ermöglicht. Und relevant ist dabei natürlich auch die Verschiebung des Hierarchiegefälles. Zunächst das Aufnahmegerät als Mediationsobjekt, als Störung und gleichzeitig Verbindung eingeführt, bedient aber von Guattari. Und dann die Einführung der Schreibmaschine als die Übergabe an RA, die Protokolle der Sitzung zu schreiben, zu erweitern, ja die Erzählung über die Analyse und letztlich sich selbst in die Hand zu nehmen. Dabei ist es aber auch hier abermals die Repetition, also das Abtippen des Kafka-Romans, das zunächst eine Art mechanisches Schreiben ermöglicht und schließlich auch das freie Schreiben den eigenen Ausdruck anstoßt. Immer sind es also viele Stimmen, die sprechen, Krepuskeln, und beide Maschinen, besonders aber die Schreibmaschine, sind dabei Technologien der sozialen Beziehungen, insofern, dass sie medieren, navigieren und die Beziehung zwischen RA und Guattari, aber zumindest auch die Beziehung von RA zu sich selbst und zu Labor erweitern und beeinflussen. Begegnung 3, polyphone Stimmen. Die dritte Begegnung, die ich hervorheben möchte, bezieht sich auf Guattaris Erfahrungen mit der freien Radioszene der späten 70er und frühen 80er Jahre und besonders natürlich den legendären Radios Alice in Bologna und Radio Tomate in Paris. Es sind diese Erfahrungen in der Organisation dieser Radios, der politischen Gruppierungen rund um diese Radios, die Guattaris Konzept der Postmedien ja auch maßgeblich anleiten und beeinflussen. Guattaris späte sozusagen Medienanalyse beginnt dabei zunächst mit der Frage, die nicht nur für ihn damals sehr dringlich war, warum trotz des technischen Fortschritts, der zumindest im Westen für große Teile der Bevölkerung Zugang zu Informationen ermöglicht und den Lebensstandard zu heben scheint, warum also diese technischen Entwicklungen zu keinem sozialen und politischen Entwicklungen führen, sondern ganz im Gegenteil geradezu passivisierend zu wirken scheinen. Besonders im Blick hat Guattari hier das Fernsehen als das dominante Massenmedium jener Jahrzehnte, ein Medium, das für Guattari zum Inbegriff der passivisierenden Massenmedien und der Produktion einer kapitalistischen Konsumentensubjektivierung zu sein scheint. Das Fernsehen als Medium und Technologie, so Guattari, führt dabei jedoch nicht notwendigerweise zu solch einer Passivisierung. Es ist nicht im Technologischen selbst angelegt. Guattari zeigt sich besonders kritisch immer wieder gegenüber jeder Idee einer technischen Notwendigkeit und postuliert, dass technische Entscheidungen immer politische Entscheidungen verdecken. Es geht aber auch anders. Das ist es, was Guattari mit dem Konzept der Postmedien beschwört. Und abermals geht es dabei nicht darum, dass eine Technologie oder ein Medium an sich postmedial sei, also notwendigerweise, sondern immer geht es um die Gefüge, in denen das Ganze passiert. Postmedial als antikapitalistisches Konzept und als eine kollektive Praxis. Erst im kollektiven Aktivwerden und Organisieren zeigt sich nämlich für Gattery der zentrale Unterschied gegenüber den vereinzelten, passivisierenden Massenmedien. Postmedien erzeugen Fluchtlinien und die freien Radios sind ein Beispiel dafür, Zitat Gattery, Beispiel für eine solche Fluchtlinie, die freien Radios, die technologische Entwicklung, insbesondere die Verkleinerung der Sender und die Tatsache, dass sie von Amateuren gebastelt werden können, trifft hier auf ein kollektives Streben nach einem neuen Ausdrucksmittel. Zitat Ende. Warum also das Radio wieder als vermeintlich veraltete Technologie zum Postmedium wird und nicht damals aktuell neue Technologien, hat mit der Möglichkeit zu tun, diese Technologien zu bedienen und auch in nicht-kapitalistischen Kontexten einzusetzen, weiterzuentwickeln, sie hacken zu können. Und da spielen die verkleinerten Sender, die günstiger und leicht bedienbares Audio-Equipment der damaligen Zeit eine große Rolle. Es braucht also Gefüge, die diese technologische Möglichkeit als solche sehen, ergreifen, selbst die Sender produzieren, basteln und anpassen, wie Gattery schreibt. Wie bei den Druckmaschinen ist die Portabilität, die Miniaturisierung der Technologie und die Möglichkeit, sie selbst zu bedienen, ohne zu sehr Spezialist sein zu müssen, ein zentrales Merkmal und ein Beschleuniger dafür, dass Technologien zu Postmedialen werden. Aber immer kann das nur in Verbindung mit Subjektgruppen oder Bildung von Subjektgruppen passieren. Kapitalistische Medien kommunizieren zwar so viel wie noch nie, und dies kann man heutzutage, denke ich, nur umso mehr unterstreichen, aber es findet kein kollektives Sprechen statt. Ich zitiere aus Gattery's und Negri's gemeinsamen Buch: Das kollektive Sprechen, Palaver, festes Logos oder heimliche Absprache ist durch den Diskurs der Massenmedien enteignet worden. Die eigentliche Kommunikation, so Gattery in seinem letzten Interview, nimmt mit der Zunahme der sogenannten Kommunikationsgesellschaften ab, so wie die Subjektivität mit den kapitalistischen Subjektivierungsprozessen immer eindimensionaler wird. Und wie bei Fanzines oder Wandzeitungen oder vielen anderen autonom organisierten Medien geht es nicht um Gegenkommunikation oder um bessere oder professionellere Kommunikation, sondern ganz im Gegenteil entziehen sich solche Medienbewegungen bewusst einer professionellen Ästhetik und eines störungsfreien Ablaufs. Wichtiger ist die Niederschwelligkeit, den technologischen und medienspezifischen Spezialistinnen wird eine Entspezialisierung entgegengesetzt. Und die eigentliche Expertise, so Gattery, liegt nicht in der Professionalität, sondern im transversalen Agieren, im Zusammenbringen, nicht bloß von Medien- und Technologieexpertinnen, sondern im Zu-Wort-Kommen-Lassen von lokalen, militanten Expertinnen, dem Wissen der Minoritäten, jenen, wie er schreibt, Laboratorien des Denkens, die der Startpunkt sind. Polyphone Stimmen, Ensemblagen, das Radio als Medium des Ausdrucks und des poetischen Zuhörens gleichzeitig. Ich komme zur Konklusion. Die Druckmaschinen in Freinets Klassen, das Tonbandgerät und die Schreibmaschine in R.A.s Therapie, das Gitter und für die Arbeitsverteilung im Labor, die Transmitter und Antennen und Mikros der freien Radiobewegung, all dies sind Technologien der sozialen Beziehungen. Nicht, weil sie per se emanzipatorische Technologien sind, sondern weil sie mit bestimmten Gefügen und bestimmten Subjektgruppen verbunden sind. Es geht immer darum, Blockaden aufzubrechen, nachhaltige Formen flexibler Organisation aufzubauen, sich selbst auszudrücken, Prozesse kollektiver Äußerung zu ermöglichen, neue Ausdrucksformen zu schaffen, die nicht durch Sprache und Sprechen begrenzt sind. Es sind alternative Technologien und alternative Einsatzmöglichkeiten von Technologien, die diese alternativen Gruppen ermöglichen. Das Experimentieren mit Rundfunkübertragungen statt dem passiven Fernsehkonsum, das gemeinsame Drucken im kleinen Maßstab statt der Massenproduktion populistischer Flugblätter, die Öffnung der Architektur einer Klinik statt dem Massenbau von Betten. Es sind immer Technologien im Spiel, aber unterschiedliche Gefüge schaffen unterschiedliche Technologien und ermöglichen unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten dieser Technologien, wie Deleuze und Gattery in 1000 Plateaus schreiben, Zitat: Aber es ist das Prinzip jeder Technologie zu zeigen, dass ein technisches Element abstrakt und völlig unbestimmt bleibt, wenn man es nicht auf ein Gefüge bezieht, das es voraussetzt. Zitat Ende. Technologien und technische Objekte müssen zunächst maschinisiert werden. Das heißt, sie müssen von einem bestimmten Gefüge aufgenommen werden und in diesem Prozess der Maschinisierung, bei der Einfügung dieser Technologien in die Gefüge, verändert sich nicht nur das jeweilige Gefüge selbst, sondern auch die konkrete identifizierbare Technologie, das konkrete und vermeintlich klar definierte technische Objekt als solches wird radikal verändert oder überhaupt als solches erst produziert. Es gibt da keine lineare Kausalität, sondern ein gegenseitiges Produzieren, eine Co-Kreation, ein gemeinsames Werden von Gefügen und Technologien, eine Involution von Gruppen und technischen Objekten. Wenn wir also über Technologien nachdenken, müssen wir zunächst und vor allem über die Gefüge nachdenken, in denen sie entstehen, produziert und genutzt werden. Aber wir müssen auch darüber nachdenken, wie diese Technologien eben diese Gefüge mitproduzieren, verstärken oder blockieren oder überhaupt erst als solche ermöglichen. Und das ist eine Frage der Politik, wie Gatterie sagt, for here as elsewhere, the technical choices always conceal political and micropolitical choices. Im Sinne der institutionellen Analyse erscheint es daher auch wichtig, die Subjektgruppen, den Prozess der Gruppen- und Kollektivitätsbildung, den Einschnitt nicht bloß als einen Prozess zwischen Menschen zu denken, sondern wie Freinet und seine Schule oder eben wie in der psychoanalytischen Praxis von Gatterie sind immer auch nichtmenschliche Akteurinnen mitgedacht. Das sind die Milieus, in denen sich die Gruppe bildet, die Landschaften, aber eben auch technische Objekte. Und was mir für uns heute interessant scheint, sind folglich nicht nur die spezifischen technischen Objekte, sondern zu lernen, wie diese eingesetzt, wie sie maschinisiert werden, wie sie Teil von Gruppenprozessen werden und gleichzeitig diese Gruppenprozesse ermöglichen. Denn die Objekte erzeugen, wie wir gestern ja auch schon diskutiert haben, nicht automatisch Transversalität. Man muss den Strömen, Bewegungen, dem Füllen folgen. Es braucht Konjunkturen der Transversalität und dennoch verstärkt die Maschinisierung manche Objekte in bestimmten Gefügen genau diese Konjunkturen, intensiviert die Transversalität. Wir können hier an Anna Zings Konzept der Friktion denken. Die Maschinisierung bestimmter technischer Maschinen in konkreten Gefügen kann Friktion kreieren, es kann manche ausschließen und für andere Friktionen glätten oder reduzieren. Es kann einen konstanten Kommunikationsstrom ohne Friktion, ohne Unterbrechung und ohne Stottern erzeugen, einen kontinuierlichen Feed oder etwas verändern und damit den Strom der Kommunikation stören, umleiten oder zumindest nicht mehr friktionslos machen. Die Technologien der sozialen Beziehungen, die Gatterie in seinem letzten Interview erwähnt, sind Prozesse der Kreierung institutioneller Maschinen, die Organisation von Subjektgruppen, das Ermöglichen einer neuen Beziehung und eines kollektiven Sprechens. Es sind aber nicht einfach abstrakte Prozesse, sondern, wie er selber sagt, ganz konkrete Praktiken mit ganz konkreten technischen Maschinen, deren Aneignung, deren Hacken oder dem Experimentieren mit ihnen. Im Kleinen wie im Großen geht es um das Aufbrechen von verfahrenen und verkrusteten Strukturen und Hierarchien. Nicht immer sind dabei die Technologien der sozialen Beziehungen, diese transversalen Maschinen, die Antwort und die Basis für revolutionäre Prozesse, aber sie sind zumindest der Beginn einer Irritation. Eine Friktion, die kollektives Sprechen ermöglicht oder zumindest ein singularisiertes Sprechen erschwert. Ein Einschnitt in die Geschichte und die hegemonialen Bedeutungsketten, ein Einschnitt, der nicht mehr geglättet werden kann, ein Bruch, eine Bresche. Bezeichnenderweise ist die Metapher, die Gatterie für die Neuordnung der Bedeutung und die umfassende Radikalität einer Revolution in seinem frühen Text, die Kausalität, die Subjektivität und die Geschichte vorschlägt, ein technisches Gerät. Gatteries Metapher bezieht sich hier dabei genau auf jenes technische Gerät, das auch in der Behandlung mit RA einsetzte, in dem Fallbericht und dem er besondere Bedeutung zumisst. Ich zitiere, "It is as though one were to change around the letters on a typewriter and so end up with something quite different than from what one had intended to type. That is what revolution is. True history, something has happened." Die Revolution, über die Gatterie in diesem Text redet, hat sich dabei eben nicht in der Einführung eines neuen technischen Objekts manifestiert, sondern im Vertauschen der Buchstaben auf der Tastatur der Schreibmaschine, in der Veränderung einer altbekannten technischen Maschine. Eine Friktion wurde eingeführt, nicht kontrolliert und genau gesetzt. Das Gerät wurde gehackt, ein verändertes Objekt, das eben nicht mehr so einfach bedient werden kann. Der übliche und eingeübte, nahezu automatisierte Verwendungszusammenhang wird verändert und so wird die Agency des Objekts selbst thematisiert und aufgezeigt. Die technische Maschine nicht einfach ein gehorsames Werkzeug, sondern die singuläre Stimme in einen polyphonen Chor umwandelnd, der womöglich Unsinn produziert, erzwungene Tollpatschigkeit, die Aufmerksamkeit wird umgelenkt, eine andere Achtsamkeit wird nötig, eine Verschiebung auch des Körpers, wenn man anders tippen muss, ein Zuhören, die Intention, etwas auszusagen, zu schreiben, wird erschwert. Das ist es, was eine transversale Maschine ausmacht in revolutionären Subjektgruppen oder in der Analyse. Es wurde etwas verändert und die eingeübten Handlungsmuster, Bedeutungszusammenhänge und Affektkompositionen sind in Stottern geraten, müssen neu gezogen werden. Es ist etwas passiert. Bounce, 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 bounce.